Happy Welcome, du wundervolle Frau. Schön bist du hier. Eine weitere Folge im Podcast Raus aus der Bulimie. Rein in dein Leben, zurück ins Leben. Wie viel mehr Freude kann ein Leben machen, wenn es frei ist? Wenn du glücklich bist, wenn du erfüllt bist, wenn du nicht mehr kontrolliert leben musst, sondern wenn du einfach das Leben genießen kannst, wenn du essen kannst, wann du willst, was dein Körper gern hätte. Wie viel mehr wäre möglich, wenn du Ja sagst, wenn du Ja meinst und wenn du Nein sagst, wenn du Nein meinst. Ich freue mich unglaublich, euch heute in meiner Folge eine zauberhafte junge Frau vorstellen zu dürfen, die Michaela. Die Micha ist 25 Jahre jung. Wir haben gerade festgestellt, dass sie halb so alt oder jung ist wie ich. Also ich bin doppelt so alt, aber es ist ja nicht so schlimm, das Alter ist ja nur eine Zahl, die eben nicht so wichtig ist, genauso wie die Zahl auf der Waage auch nicht wichtig ist für Wohlbefinden oder Glücklichsein. Und ja, wir erzählen da ein bisschen, wir machen ein Gespräch über das Leben von der Michi, wie es so ist. Sie ist vor allem mit der Magersucht unterwegs. Magersucht ist eine Form von Essstörung, die meisten Frauen mit Bulimie sowieso haben. Die meisten Frauen mit Bulimie, die starten mit Magersucht, war bei mir auch so. Ich habe dann gewechselt quasi in die Bulimie. Was ich damals dachte, ich sei mega schlau, war überhaupt nicht schlau. Aber es hat mir da 20 Jahre beschert, so ein bisschen normal leben zu können. Und man fällt nicht so auf wie in der Magersucht, weil die Menschen mit Magersucht schon auch sehr, sehr schlank sind und das sieht man im Außen, was mit der Bulimie nicht so gut erkennbar ist. Also, ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr uns folgt, wenn wir hier euch ein Stück weit inspirieren können. Und am Schluss haben wir noch ein kleines Goodie parat. Das verraten wir jetzt aber noch nicht, was wir da für euch vorbereitet haben. Cool! Happy Welcome, liebe Michi! Schön bist du hier. Stell dich ganz kurz ein bisschen vor, wo wohnst du, was machst du, Beruf, Family, wo bist du aufgewachsen, hast du Geschwister?
Ja, hallo liebe Andrea. Schön, ich freue mich total, dass ich heute bei dir dabei sein darf. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt und vor diesem Gespräch, weil das ist ganz neu für mich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ich bin total froh, dass ich heute ein bisschen über mich erzählen kann. Ich bin die Michaela, ich bin 25 Jahre alt. Ich leide jetzt seit circa 10 Jahren an einer Essstörung, an der Magersucht. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus einem Ort in der Nähe von Köln. Und ich arbeite beruflich als Friseurin. Ich habe damals eine Lehre als Friseurin abgeschlossen und bin dort jetzt auch schon seit circa 4 Jahren fest im Beruf tätig. Und ich habe eine Schwester und meine Eltern haben einen großen Bauernhof. Da bin ich als Kind groß geworden, was total schön war. Draußen ganz viel in der Natur, ganz viel mit vielen, vielen Tieren. Und ich habe mein Leben als Kind eigentlich so richtig genossen. Jetzt wohne ich mit meinem Partner zusammen, mit dem ich jetzt auch schon seit fast 3 Jahren zusammen bin und bin sehr happy. Wir haben eine Katze, die heißt Lilly und das bin ich.
Mega schön, mega schön. So schön, die Lilly. Mega. Ja, Tiere sind etwas ganz, ganz Wertvolles und einfach auch für dich, du musst nicht nervös sein und auch ganz herzlichen Dank für deinen Mut, ein bisschen über dich zu reden, ein bisschen zu erzählen, wie das so ist, ein Leben, das dann irgendwann, auch wenn die Kindheit schön und eigentlich erfüllt war, trotzdem in eine Essstörung zu gelangen und ein Leben zu haben, das nicht nur einfach war, ein Leben zu haben, wo der Körper auch immer und oft gelitten hat, da kommen wir später noch mit drauf oder dazu. Und einfach danke für deinen Mut, weil es ist so wichtig, dass wir hier Leichtigkeit in dieses Thema reinbringen, dass wir das in die Öffentlichkeit bringen, dass es nicht schlimm ist, wenn man an einer Essstörung leidet, dass es aber genauso möglich ist, wieder frei zu werden, wenn wir erkennen, vielleicht, was unsere Aufgabe ist hier, wenn wir erkennen, was wir überhaupt wollen, wenn wir erkennen, wer wir überhaupt sind. Und ja, lass uns da ein bisschen reingehen. Du hast mir erzählt, dass du so mit 11, 12 Jahren so in Zwangsverhalten reingerutscht sind. Kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen? Weil vorher hast du gesagt, ja, die Kindheit war sehr schön, sehr erfüllt. Hattet ihr auch Tiere auf dem Hof?
Genau, wir haben sehr viele Tiere auf dem Hof gehabt. Meine Eltern haben auch immer noch sehr viele Tiere auf dem Hof. Die machen das tatsächlich hauptberuflich. Wir haben sehr, sehr viele Milchkühe und bei uns gab es dann auch als Kind immer, also ich habe mich dann, mal ganz kurz, das muss ich gerade erzählen, ich habe mich dann immer als Kind, wenn wir gemolken haben, dann bin ich immer zu meiner Mama gegangen in den Melkstand und habe mich dann auch schon mal ja, direkt quasi aus der Kuh getrunken. Also das hört sich jetzt blöd an, aber also quasi die Milch wurde gemolken und wir haben die dann direkt bei uns, die kommt dann in so einen großen Milchtank rein und da konnten wir uns dann als Kinder immer direkt was abzapfen und ja, quasi wie frisch dann trinken, was, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen heutzutage noch ja, haben oder auch, ich sag mal, genießen können, weil es ist definitiv ein Genuss.
Ja.
Genau. Und ja, also ich bin dann, ich hatte eine sehr erfüllte Kindheit tatsächlich. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich war unwahrscheinlich viel draußen und ich hatte ein wunderschönes, befreites und unbeschwertes Leben. Also meine Eltern haben uns echt alles ermöglicht, was geht. Aber es war tatsächlich auch so, dass unsere Eltern, also meine Eltern vielmehr, weil es geht ja hier um mich, auch natürlich aufgrund des Hofes sehr eingebunden waren. Sie haben sehr, sehr viel gearbeitet, weil ein Hof ist wunderschön, aber ein Hof ist auch leider ein 24-Stunden-Job, ein Knochenjob, ein harter Job. Und unsere Eltern konnten sich nicht immer so extrem viel Zeit für uns nehmen, wie es vielleicht in anderen, ich sag mal, Haushalten so zuhergeht, die jetzt, sag ich mal, normal 8 Stunden arbeiten gehen, danach nach Hause kommen oder die Mutter kann sich erlauben, in Elternzeit zu gehen oder so. Das war bei uns halt eben nicht so. Klar, meine Eltern waren immer zu Hause, weil sie von zu Hause aus gearbeitet haben, aber halt stetig immer, ich sag mal so, die stehen stetig unter Strom, weil immer irgendwas ist. Also man ist gerade am Essen und es kann sein, dass du während dem Mittagessen aufstehen musst, weil eine Kuh ein Kälbchen bekommt oder irgendwas passiert. Man ist halt auf nichts vorbereitet. Genau. Und ich hatte dann meine Großtante, die hat mit bei uns im Haus gewohnt und die war wie eine Oma für mich tatsächlich, also wie eine, weil ich habe meine Großeltern leider nicht kennenlernen dürfen. Und genau, diese Großtante war wie ein, ich sag mal, wie meine Zweitmutti. Die hat sich dann immer um mich gekümmert und hat mich umsorgt und also so, sie hatte selber auch keine Kinder und wir oder ich war dann für sie wie so ein, ja, wie so ein Kind. Und die hat mir die ganze Liebe dann immer so gegeben, die mir meine Eltern dann nicht geben konnten, wenn die am Arbeiten waren. Und die hat sich total um uns gekümmert und wir haben mit ihr im Bett geschlafen und das war alles so schön. Und ja, man hat sich halt total geborgen und wohlgefühlt. Ja. Und sie war leider dann auch schon älter und hat dann halt mit Ende 70 eine schwere Krankheit bekommen und das habe ich halt miterlebt und habe sie dann halt auch sehr oft leiden sehen und ich konnte nichts machen, außer Hilfe zu rufen und das war für mich ganz schlimm und ich habe darüber nie gesprochen, ich habe das mehr oder weniger dann runtergeschluckt, in mich reingefressen, sozusagen die Gedanken und einen auch, ich bin ein starkes Mädchen gemacht. Und dadurch hat sich dann bei mir dieser Glaubenssatz entwickelt, Michaela, du musst irgendwas tun, du musst irgendwas in eine Reihe stellen, beziehungsweise irgendwie etwas zählen oder etwas tun, etwas machen, damit du diese Krankheit aufhalten kannst. Damit du diese Krankheit aufhalten kannst.
Ich habe gedacht, damit du es kontrollieren kannst. Das ist Kontrolle.
Genau,
damit du irgendetwas, weil die Krankheit, die kannst du nicht aufhalten, aber wenn du zählst oder etwas in eine Reihe stellst oder diese Dinge tust, dann meinst du, die Kontrolle wieder zu haben. Das ist ganz, also ist ganz wichtig bei solchen Zwangsverhalten, solchen eben so, irgendwie alles zählen oder alles in eine Reihe stellen oder alles immer gleich haben. Das ist quasi die Kontrolle zurückholen, die im Außen wegfließt.
Genau, genau. Und ich habe gedacht, ich könnte damit, wenn ich halt jetzt, bei mir war das ganz extrem mit Zählen. Ich habe immer gedacht, ich müsste irgendwas zählen oder zum Beispiel auch, ich hatte immer so Probleme mit gewissen Zahlen, weil ich immer mal, man sagt ja immer so 13 zum Beispiel ist eine Pechzahl und ich habe dann immer geschaut, wenn auf der Uhr 13 stand, dann war das für mich ganz furchtbar, dann konnte ich nichts machen, weil ich dann immer gedacht habe, die Handlung, die ich dann ausführe in dem Moment, wenn auf der Uhr diese 13 steht, die bringt womöglich noch meine Großtante um, also oder meine Eltern erleiden die gleiche Krankheit und ich habe die Kontrolle nicht oder alles gerät außer Kontrolle, ja, so und habe dann immer mehr diese Glaubenssätze und diese Zwänge, die haben sich immer mehr verstärkt und vertieft und ich habe dann auch noch ganz interessante Handlungen gemacht, immer mit irgendwas in die Reihe stellen und Ordnungszwang habe ich dann irgendwann entwickelt. Und aber es hatte immer alles mit Zahlen und Zählen zu tun. Ja gut, und letzten Endes ist irgendwann dann meine Großtante leider verstorben. Da habe ich dann auch die erste Erfahrung mit dem Tod gemacht. Das war für mich dann auch nochmal sehr, 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 sehr schlimm. Das ist für mich heute tatsächlich auch noch ein Riesenthema. Tod, Sterben ist für mich immer noch was, wo ich unglaublich dran zu nagen habe. Ich meine, es ist natürlich auch kein schönes Thema, aber es gehört leider zum Leben dazu.
Das gehört dazu.
Genau, und das ist für mich leider heutzutage auch immer noch schwierig, weil es halt auch was ist, was man nicht kontrollieren kann. Und genau, da haben sich diese Zwänge dann nochmal verstärkt und sind extremer geworden. Und tatsächlich bin ich dann irgendwann von dieser Zwangserkrankung, ich sag mal, ich habe damit so ein, zwei Jahre gelebt. Meine Eltern haben das irgendwann auch gemerkt und die haben auch gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Die haben sich Sorgen um mich gemacht und die wollten mir ihre Hilfe anbieten. Also die haben sich da unwahrscheinlich um mich gekümmert und reingehangen und sich auch Vorwürfe gemacht und gefragt, ob sie irgendwas falsch gemacht haben. Aber letzten Endes, meine Eltern sind wunderbar. Die haben alles richtig gemacht in ihrem Leben, alles. Also da, ich würde denen niemals irgendwie einen Vorwurf machen, weil die sind echt klasse gewesen. Ja. Die haben alles gemacht, was in ihrer Macht steht.
Das ist ich mache einen kleinen Einwurf für Eltern.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Ja.
Alle Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Auch wenn es vielleicht nicht immer das Beste ist, aber die wollen wirklich nur immer das Beste. Und das ist etwas ganz Wichtiges, auch wie du jetzt sagst, die haben nichts falsch gemacht. Die haben alles einfach so gemacht, wie sie es konnten und wie es für sie richtig ist. Und es hat mir an nichts gefehlt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da, auch wenn da Eltern zuhören, dass es nicht um Schuld geht, auch nicht irgendjemand, sondern es hat sich ja einfach entwickelt. Und du hast für dich entschieden, wenn ich das so mache, mit dieser Ordnung, mit diesem Zählen, mit diesen Zahlen, dann habe ich scheinbar eine Kontrolle, die halt tatsächlich nur scheinbar ist. Aber als Kind oder Jugendliche weiß man das ja nicht. Da ist es einfach etwas, was einem scheinbare Sicherheit gibt. Und die braucht man da auch. Und das ist auch wichtig, weil du damit irgendwie umgehen konntest, dass deine Großtante dann gestorben ist. Weil du musstest dir ja irgendetwas kreieren, damit du damit klarkommst, damit du es einordnen kannst, weil du ja nicht unbedingt mit anderen Menschen darüber geredet hast, was in dir wirklich vorgeht. Dann hast du es mit dir so ausgemacht, dass du da für Ordnung sorgst und irgendwo deine Ordnung kreierst. Geht's so weit?
Genau, ich habe, ich habe, glaube ich, versucht, weil ich wollte natürlich, weil ich immer, ich bin mein ganzes Leben, also das ist total interessant, auch schon als Kind unglaublich selbstreflektiert gewesen, unglaublich sensibel gewesen, also sehr, 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 sehr sensibel. Also das ist interessant, also ich habe ein unglaubliches Menschen, also ein Einfühlungsvermögen in Mensch, aber gleichzeitig auch in Tier. Ich war immer die Erste, die gesehen hat oder gemerkt hat bei uns zu Hause, wenn unsere Tiere krank waren, da waren meine Eltern, die haben immer gedacht, wie machst du das, Kind? Wie machst du das? Und weil ich einfach so mich immer, ich habe diese kleinen Dinge so wahrgenommen und so feinfühlig war ich da. Und ich wollte meine Eltern, glaube ich, auch einfach nicht belasten, weil ich wusste, okay, die haben auch daran zu kämpfen, für die ist es auch nicht einfach, die haben dann noch diese ganze Arbeit drumherum und gleichzeitig fällt auch eine Arbeitskraft weg und ich wollte dann einfach für mich in meinem Kopf diese Ordnung haben, diese Ordnung, für diese Ordnung sorgen, ne? Genau. Ja, und dann.
Wie war das? Genau, dann ist sie verstorben, sie hat gefehlt, sie ist weggebrochen, sage ich mal, aus deinem Leben. Wie war das so, wo die Entwicklung eingesetzt hat? So, wie war das für dich in der Schule? Wie war das für dich in der Entwicklung, also die körperliche Entwicklung mit Tage bekommen, mit halt sich als Frau entwickeln? Wie war das für dich? Ging das explosionsartig, ging das sehr schnell? Warst du vorbereitet? War das ein Einschnitt für dich damals?
Ja, das war tatsächlich ein sehr großer Einschnitt, weil ich hatte ja noch mit meinen Zwängen zu kämpfen und ich habe dann das natürlich auch mit niemandem darüber geredet, weil in der Schule war das mir natürlich auch unglaublich peinlich. Ich war nach außen hin ein total normaler Mensch, normales Mädchen. Ich habe aber allerdings sehr, sehr früh meine Periode bekommen, meine Tage bekommen, mit 12 Jahren tatsächlich schon. Hab mich auch sehr früh oder war sehr frühreif, habe sehr früh Oberweite bekommen und hatte dann auch, ja, ich sag mal, also ich war nie dick oder so, aber ich habe halt auch sehr früh Kurven bekommen. Und mein Körper hat sich sehr früh einfach fraulich entwickelt. Und das war so, ich habe mich aber dementsprechend überhaupt gar nicht gefühlt, weil irgendwie in meinem Kopf war total das Wirrwarr. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Dann waren meine Mädchen oder meine Freundinnen in der Schule, die waren alle anders. Die waren noch nicht so weit. Ich habe mich da total komisch gefühlt. Dann kam auch meine Zeit dazu, wo ich so ein bisschen, ich sag mal, mehr oder weniger gemobbt wurde. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie. Es gibt ja ganz schlimme Arten von Mobbing. Bei mir war es dann eher so, dass sie mich gemobbt haben, so nach dem Motto, ja, deine Eltern haben einen Bauernhof und du stinkst. Oder weil ich halt dann mehr Kurven hatte, kam direkt, ja, du hast einen Bauernarsch oder so. Und das sind so Sachen, die haben sich bei mir unwahrscheinlich geprägt. Also die habe ich heute noch in meinem Kopf und das ist furchtbar.
Die haben dich sehr
Und
verletzt, oder?
genau, dann habe ich halt, ja. Und dann habe ich halt angefangen, okay, Michaela, du willst irgendwie diese Anerkennung haben, du willst aber gleichzeitig auch dieses Frauliche aufhalten, du willst dazugehören. Habe ich halt angefangen, weniger zu essen, weil ich auch einfach nicht so Hunger hatte, weil ich mich irgendwie schlecht gefühlt habe. Da habe ich gemerkt, ich habe abgenommen. Auf einmal kriegte ich voll die Anerkennung und es wurde gesagt, oh, Michaela, du hast ja total den flachen Bauch und oh, total schön und auch von den Jungs dann mehr Anerkennung und gesagt, es wurde gesagt, ja, und oh, guck dir mal die Michaela an und auch wie gut siehst du aus. Und dann hat das auch angefangen, dass ich extrem, da hatte ich so eine Phase, dass ich mich extremst geschminkt habe, dazugehören wollte, alles nur nach außen, schickimicki, die tollsten Klamotten. Ich wollte diesen Bauernhof komplett von mir wegdrängen. Ich war auch nicht immer einfach, also meinen Eltern gegenüber, also Respekt, weil ich war kein einfacher Teenager. Absolut nicht. Weil ich halt einfach dazugehören wollte. Ich wollte mich komplett anders machen, als ich eigentlich bin. Und habe gemerkt, okay, Michaela, wenn du wenig isst, bekommst du Anerkennung, bekommst du das, was du quasi durch deine Großtante bekommen hast, die irgendwann nicht mehr da war, was du von deinen Eltern auch nicht so bekommen hast, weil sie halt viel Arbeit hatten, was auch nicht so ging, bekommst du dann halt von deinen Freundinnen. Super, toll, machen wir einfach weiter so. Ja, und dann bin ich von meinem ganzen Zwang, den ich da hatte, das habe ich auch reflektiert, da habe ich eine Suchtverlagerung gemacht, weil ich hatte einen Zählzwang, das war super, einen Kontrollzwang, also habe ich die Kontrolle einfach auf mein Essen gelenkt.
Genau, und auf deinen Körper oder auf das Gewicht. Hast du dich gewogen damals?
Ja, also
und
ganz...
Und wie war das, wo es weniger wurde?
Wo es weniger wurde und ich gemerkt habe, okay, ich habe die Kontrolle darüber, das war klasse. Ich wollte immer weniger, weniger, weniger. Ich bin am Tag teilweise 3-4 Mal auf die Waage gestanden, obwohl das ja eigentlich totaler Bullshit ist, weil...
Das habe ich früher auch. Also,
Tagesgewicht, also ne, ja. es tut sich nichts. Aber ja, Mageninhalt und so wiegt natürlich auch und ich wollte immer mehr und mehr und mehr und mehr und ich habe, also weniger natürlich, ja. Und ich habe gemerkt, boah, klasse, du nimmst ab und habe angefangen, extrem Sport zu machen, habe dann auch angefangen, mich irgendwann im Fitnessstudio anzumelden und ja, ich habe meinen Körper total, in seiner Entwicklung, sage ich mal, gestoppt.
Ja.
Also komplett.
Ja. Also du wolltest komplett. Also ich nehme jetzt einfach das Wort, diesen Bauernarsch um keinen Preis haben. Sondern du wolltest dazugehören, schlank sein, Anerkennung kriegen. Und da ist jedes Gramm, das weniger angezeigt wird, quasi war wie ein Erfolg, oder?
Ja, das war wie ein Erfolg.
Und
das
dann
war
runter.
Genau,
und
immer
runter.
Weiter runter,
und runter,
runter,
und
runter, runter, runter. Und mein Selbstwertgefühl ging wie eine, ja, also die Messlatte, die wurde ganz weit oben angelegt. Also mein Selbstwertgefühl pushte sich immer hoch, dann habe ich auf einmal angefangen, weil ich dazugehören wollte und ich hatte die Magersucht und ich war halt total cool und alles war super und ich habe die Anerkennung bekommen und ich hatte dann auch falsche Freunde und meine Freunde fingen dann an mit Rauchen und so und dann habe ich auch angefangen zu rauchen und fand das total toll und dann hatte ich natürlich nicht gleichzeitig die Magersucht, sondern auch noch eine Zigarettensucht, also ich bin dann gleichzeitig noch in diesem habe angefangen zu rauchen, da hatte ich noch eine zweite Sucht direkt mit dabei.
Wie alt warst du da?
Und hab dann, ich habe angefangen zu rauchen, da war ich 13, 14 vielleicht. Sehr, sehr früh, ja. Sehr, sehr früh, tatsächlich.
Ja.
Natürlich alles ganz heimlich, meine Eltern sollten davon nichts wissen, immer so heimlich in der Schule. Genau. Und dann wollte ich teilweise auch immer mal wieder aufhören. Dann war aber das ganz, ganz große Makel. Ich habe ja dann mal mich auch informiert und schlau gemacht. Und alle haben gesagt, ich höre nicht auf zu rauchen, weil wenn ich aufhöre zu rauchen, werde ich fett.
Ach.
Wenn man aufhört zu rauchen, wird man zunehmen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiß, Michaela, du kannst nie wieder aufhören zu rauchen. Du rauchst einfach dein ganzes Leben. Und Rauchen unterdrückte auch noch immer so ein bisschen den Hunger. Also ich habe dann, wenn ich Hunger habe, hab einfach eine geraucht. Ja, und dann war mein Hunger auch weg. Und das fand ich total super.
Genau. Wie lange ging das gut?
Was meinst du jetzt, wie lange ging das gut?
Mit der Magersucht, mit dem immer weniger werden, mit dem super coolen, ist ja nur ein scheinbar gutes Selbstwertgefühl, weil es ist ja, hast du in dieser Zeit wahrgenommen, also wo quasi das Gewicht immer runterging, du hast gesagt, der Selbstwert, der ging immer weiter hoch, hast du trotzdem da wahrgenommen, dass es quasi im Innen eigentlich leerer wurde? Oder damals wahrscheinlich nicht, oder schon?
Schon, also ich habe gemerkt, es wird leerer, der Selbstwert geht hoch, aber ich habe mich unwahrscheinlich von meiner Familie entfernt.
Ja.
Von meiner Schwester. Ich hatte zu der Zeit ein ganz schlechtes Verhältnis zu meiner Schwester und meine Schwester ist mir eigentlich so ähnlich und ich hatte so ein schlechtes Verhältnis zu ihr, zu allen eigentlich. Ich habe meine wichtigen Freunde, die mir eigentlich viel wert waren, meine Kindheitsfreunde verloren beziehungsweise einfach vor den Kopf gestoßen. Gott sei Dank ist das heute wieder anders. Wir sind alle wieder gut miteinander. Aber die, die eigentlich immer hinter mir standen, mein ganzes Leben, habe ich alle vor den Kopf gestoßen, weil ich mit denen nichts mehr zu tun haben wollte. Es wurde eine riesengroße Leere in meinem Herzen auch einfach. Ich bin so ein total kalter, abgebrühter Mensch geworden.
Ja.
Und und es ging so lange gut, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, mein Körper ist irgendwie total, er fühlt sich total zäh an. fühlt sich total ausgelaugt an. Ich habe keine Kraft, ich habe keine Energie. Ich konnte mich in der Schule nicht mehr konzentrieren. Meine Noten sind rapide nach unten geschossen. Dann habe ich gemerkt, es ist immer wieder eine Krankheit dazugekommen. Also ich bin über Jahre hin eigentlich mehr oder weniger krank geworden. Ich hatte dann immer Darmprobleme oder Magenprobleme. Ich hatte über Jahre, auch heute noch ganz schlimm, immer mit Bauchkrämpfen zu tun, mit Magenkrämpfen zu tun. Und bin dann mal, ich weiß nicht, was genau, ich glaube, ich wollte den Müll runterbringen von meiner Mama und bin dann 13 Stufen kopfüber bei uns im Haus. Wir haben so ein altes Bauernhaus, wunderschön, aber leider auch mit einer ganz gefährlichen alten Treppe. Die Treppe von oben, 13 Stufen kopfüber, die Treppe runtergefallen, unten aufgeknallt und ich habe einen riesengroßen Schutzengel gehabt. Ich sag mal so, wenn ich wahrscheinlich nicht in dieser Magersucht drin gehangen hätte, hätte ich mir wahrscheinlich nicht so viel getan. Aber dadurch, dass ich schon so es so weit habe kommen lassen, ich quasi nur noch Haut und Knochen war, habe ich mir 4 Nackenwirbel angeknackst, lag dann im Krankenhaus ewig lange, musste ein Korsett tragen, habe heute noch damit zu kämpfen, dass ich immer Nackenprobleme habe. Es ist zwar Gott sei Dank wieder alles aneinander geheilt, aber da war erstmal so der richtige Ausfall, den ich hatte.
Ja.
Dann kam eine Knie-OP dazu, weil ich meine, durch meinen ganzen Sport wahrscheinlich auch. Ich habe zwar auch eine angeborene Fehlstellung in den Knien gehabt, aber durch mein ganzes Übertreiben mit dem Sport und mit dem Bewegungsdrang, und ich bin ja auch unwahrscheinlich viel Treppen hoch und runter gelaufen, weil ich ja dann irgendwann auch einen Bewegungszwang entwickelt habe natürlich, weil nur aufs Essen verzichten war mir einfach nicht genug. Ich wollte immer mehr und mehr und habe dann auch angefangen, mich extrem viel zu bewegen und zu laufen und Treppen zu laufen und alles, was geht, habe ich mir die Knie kaputt gemacht. Ich habe dann eine Knie-OP gehabt und da bin ich dann das zweite Mal ausgefallen, was auch wieder unwahrscheinlich, ja, schwierig war für mich.
Wie war es für dich in diesen Klinikaufenthalten? Also, da warst du ja wegen den Nacken, die du Wirbel, die du gebrochen hast, dann wegen der Knieoperation.
Also nicht gebrochen, angeknackst.
Angeknackst, ja, genau. Und trotzdem kamst du ja völlig untergewichtig dahin.
Ja.
Haben die dich da zwangsernährt oder haben die irgendwie mal gefragt oder mit deinen Eltern geredet, was da los ist? Oder dich weitergeleitet nachher oder... War das gar kein Thema? War nur quasi das Medizinische ein Thema?
Also klar wurde gefragt, okay, was hat die? Und ich hatte dann natürlich auch immer wieder zwischendurch Phasen, wo ich dann mal versucht habe, zwangsweise ein bisschen mehr zu essen, weil ich immer gedacht habe, okay, das geht so nicht weiter, Michaela.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann sah ich mal ein bisschen anders aus, aber ich war halt immer in dieser Magersucht mehr oder weniger gefangen. Ja. Und es war so in dem Sinne gar nicht so ein großes Thema. Also es wurde gesagt, ich habe da ein Problem. Ja, das wurde gesagt, weil die auch gemerkt haben, ich habe nicht gegessen oder schlecht gegessen. Und aber im Prinzip war für die in erster Linie erstmal dieses medizinische vom Vorteil.
Okay.
Und dann ist es aber tatsächlich 2013 ist dann tatsächlich, wo ich dann gerade so die Schule zu Ende machen wollte, also das war so in meinem Abschlussjahr, ging es mir dann so rapide schlecht, dass ich so extrem viel abgenommen habe, dass ich von einem Arzt, von meinem Hausarzt ins Krankenhaus eingewiesen wurde mit, da haben halt zu mir gesagt, Michaela, stopp, bis hierhin und nicht weiter, es geht nicht mehr, ich bin ins Krankenhaus gekommen. Im Krankenhaus war ich dann erst in einem normalen Krankenhaus, sag ich mal, in keinem für Kinder, in einem ganz normalen Krankenhaus. Dort wurde ich dann erstmal aufgepäppelt. Die haben dann zu mir gesagt, Frau Dunsäufer, Sie müssen jetzt was essen. Ich bin dann Tropf gekommen und hier und dies und das und jenes. Hab dann versucht, weil ich so Angst und Panik bekommen habe, versucht, alles in mich reinzustopfen und zu essen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil mein Körper so im Untergewicht war. Der hat, dadurch, dass ich dann mehr gegessen habe, musste, ist natürlich mein Stoffwechsel dann hochgeschossen. Dadurch hat er noch viel mehr Kalorien verbraucht. Dadurch ist er noch mal mehr abgerutscht, bis ich letztendlich dann die Diagnose bekommen habe. Da haben die zu mir gesagt, es geht nicht mehr. Sie werden jetzt in die Kinderklinik eingewiesen, weil ich war ja noch Kind.
Ja.
Und dort schauen wir, wie es weitergeht. Wahrscheinlich werden sie erstmal
zwangsernährt.
Müssen wir erstmal sehen. Da wurde, habe ich dann erstmal kontrolliert Nahrung bekommen. Kontrolliert wurde alles. Haben sie mir erstmal immer gesagt, das und das muss jetzt gegessen werden. So viel Brote, so viel Joghurt, was auch immer. Ne? Dann haben die mir da meinen Plan gemacht. So, das hat aber alles nicht geholfen. Ich bin immer noch weiter abgerutscht. Ich durfte mich auch nicht bewegen aus meinem Bett und so. Also vielleicht durfte ich zur Toilette gehen, aber ich so wenig wie möglich bewegen. Und es ist immer noch weiter abgerutscht. Und dann hatte ich auf einmal, haben sie gesagt, also ich glaube, ich möchte jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen nennen, weil das, weiß ich, dass das manche Leute triggern kann. Aber es war so extrem, dass sie dann zu mir gesagt haben, wenn wir ihnen jetzt keine Magensonde legen, dann werden sie innerhalb von einer Woche wahrscheinlich sterben. Also das war meine Diagnose.
Und das Verrückte ist...
Haben die auch so hart und knallhart so zu mir gesagt.
Ja. Und wie war das für dich? Hattest du das Gefühl auch oder du hast gedacht, nö, das geht noch lange weiter?
Oder also wie war das für dich? Ich habe eigentlich gedacht, es geht noch lange weiter. Ich wollte es überhaupt gar nicht wahrhaben. Ja. Ich habe natürlich unglaubliche Panik geschoben und Panik gehabt, weil ich gedacht habe, Tod und Sterben ist für mich Katastrophe.
Ja.
Und ich soll jetzt sterben? Also die spinnen doch alle, habe ich mir gedacht. Die reden alle. Und ich habe mich mit Biegen und Beinen dagegen gewehrt. Und ja, letzten Endes, das brachte nichts. Ich konnte machen, was ich wollte. Mir waren die Hände gebunden. Meinen Eltern waren die Hände gebunden. Meine Eltern wollten das Beste. Die haben sich Sorgen gemacht.
Natürlich.
Ja, habe natürlich eingestimmt und dann habe ich eine Magensonde bekommen und wurde über ein paar Wochen wurde ich zwangsernährt und habe keine feste Nahrung gegessen und durfte ich nicht und bin da in dieser Kinderklinik auch auf eine psychosomatische Station gekommen für Kinder und Jugendliche.
Ja.
Also ich war in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja. Und was?
Und wie war das für dich? Hast du dich da abgeholt gefühlt? Hast du dich da geborgen gefühlt? Hast du dich verstanden gefühlt? Oder mehr, da muss jetzt einfach was mit dem Gewicht gehen und dann kann ich wieder raus?
Zweiteres, also letzteres. Weil tatsächlich, es war keine schöne Zeit. Es war Katastrophe. Es war, die Mädchen, die da waren nicht nur wegen Essstörung da, zwar auch wegen Essstörung, aber es war alles ein Druck und ein Zwang. Du wurdest quasi mehr oder weniger gemästet.
Ja.
Du wurdest in dein Zimmer eingesperrt. Ich durfte keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Ich durfte meine Eltern nicht sprechen. Ich durfte keinen Besuch haben. Ich durfte meine Freundin nicht sprechen. Mein Handy wurde abgenommen, wobei das ja überhaupt gar nichts mit der Magersucht zu tun hatte. Ich habe kein Fernsehen gucken dürfen. Mir wurde alles abgenommen, alles. Ich durfte noch nicht mal Musik hören. Also ich durfte noch nicht mal Kopfhörer haben. Ich musste mich irgendwelchen Therapien unterziehen. Ich musste, obwohl ich keine feste Nahrung essen durfte. Und ich hatte ich weiß nicht, ob die Menschen das wissen da draußen, eine Magensonde wird ja in die Nase reingelegt, man bekommt einen Schlauch in die Nase, schlimm. der dann ne, halt in den Magen geht. Und ich musste, obwohl ich nicht essen durfte, konnte, musste ich mit am Tisch sitzen und gucken, wie die Menschen essen. Und das war so schlimm für mich, weil ich hatte... Natürlich hätte ich dann auch mal gerne feste Nahrung gehabt. Und ich wurde immer angeguckt und alle Kinder immer, was hast du da in der Nase und warum hast du da sowas hängen und total eklig und so. Und das war ganz furchtbar. Und ich durfte dann, ich hatte dann so einen Stufenplan, hieß das, und ich durfte immer dann, wenn ich wurden irgendwelche Ziele gesetzt, nach 500 Gramm Zunahme, nach 1 Kilo Zunahme, darfst du deine Eltern sehen oder deine Eltern dürfen auf einen Besuch kommen für eine Stunde oder du darfst einen Apfel essen oder du darfst, an die frische Luft gehen oder du darfst mit den anderen Kindern Fernsehen schauen oder du darfst mal 5 Minuten dein Handy haben. Also das war Das Schlimmste, was ich in meiner Kindheit je erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also es war einfach, ich habe dann irgendwann, als ich dann Gott sei Dank diese Magensonde rausbekommen habe, einfach gegessen, alles in mich reingestopft, dass ich nur zunahm. Ich habe Wasser getrunken
Das kenne ich.
Habe ich schon gehört bei dir in einem Podcast vor dem Wiegen, weil wir wurden täglich gewogen. Ich habe Wasser getrunken. Ich habe angefangen, ganz interessant, das kann man gar nicht erzählen, ich habe angefangen, Lebensmittel zu bunkern, weil ich immer gedacht habe, okay, Michaela, wenn du jetzt, weil ich hatte dann natürlich einen unglaublichen Hunger auf einmal, weil ich mir den Körper aufgezogen habe. Und ich habe auf einmal gedacht, okay, Michaela, wenn du jetzt dann diese 500 Gramm, die dir jetzt noch fehlen, um das und das Ziel zu erreichen, nicht erreichst und du darfst aber nicht mehr essen und du kannst auch so viel Wasser nicht trinken, was machst du? Und ich habe dann angefangen, okay, wenn ich jetzt alles im Übermaß esse, dann nimmt mein Körper hoffentlich zu. Also habe ich angefangen, Schokoriegel, Apfel, alles. Ich habe alles in meinem Zimmer gebunkert. Es fing an zu schimmeln. Mein Zimmer, ich hatte, das war Katastrophe. Also ich habe da wirklich Lebensmittel gebunkert vom Allerfeinsten. Und ich konnte da überhaupt gar nichts für, aber ich habe gedacht, okay, Michaela, wenn irgendwas ist und du musst das essen, dann vor dem Wiegen isst du das.
Ja.
Dann isst du das einfach in dich rein. Hauptsache, du nimmst zu und du kommst da raus. Ja, und irgendwann bin ich dann endlich rausgekommen. Ich glaube, ich war, weiß gar nicht genau, 16, 17 Wochen da. Bin ich dann endlich rausgekommen und dann ist es eine Zeit lang okay gewesen. Ich habe mir was vorgemacht. Ich habe meinen Eltern gesagt, oh, alles super, alles toll. Ich bin doch fit, ich bin wieder gesund. Ich brauche gar nichts mehr. Habe dann zu Hause auch noch weiter Gesprächstherapie gehabt und war auch alles schön und gut. Aber irgendwann, hat nicht lange gedauert, da hatte ich dann meinen Abschluss gehabt und ich war wieder raus und es fing so an, ich sollte eine Lehre machen und ich wusste halt überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Bin dann erstmal Kellnern gegangen und da fing das dann auch so an mit Jungs und so und habe dann erstmal weiter Schule gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, bin nebenbei mir so ein bisschen, weil ich hatte einen Roller, um mir auch so ein bisschen mein eigenes Spritgeld zu verdienen, bin ich Kellnern gegangen und bin mit dem Roller dahin gefahren. Dann fing es aber an, dass ich schnell gemerkt habe, okay, es gerät alles außer Kontrolle, ich fühle mich hier, wo ich bin, absolut nicht wohl und ich habe wieder angefangen mit dem gleichen Thema. So, und dann bin ich tatsächlich auch recht schnell, weil ich wieder so im unteren Bereich war, waren meinen Eltern die Hände gebunden. Sie mussten das. Ich wurde vom Arzt wieder zwangseingewiesen und ich war ja auch noch minderjährig und meine Eltern hatten die Sorge für mich zu tragen. Und jede Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind und auch wenn sie wissen, es ist im Prinzip nicht schön dort gewesen, aber sie machen die lebensnotwendigen Maßnahmen natürlich.
Ja.
Bin ich wieder dorthin gekommen. Mhm. In die gleiche Klinik.
Gleiche Ding wieder.
Und gleiche wie vorher, nur ohne Magensonde, also ohne Zwangsernährung, diesmal dann nur mit dem Stufenplan, weil es nicht so schlimm war wie beim letzten Mal, schon schlimm genug. Dann war ich auch wieder 13, 14 Wochen da. Dann bin ich wieder raus und hatte dann so eine Begleiterin, wie so eine Betreuerin habe ich dann bekommen für mich, die mich betreut hat, die einmal die Woche nach mir nach Hause gekommen ist, die hat mich in schulischen Sachen unterstützt, in der Ausbildung und das war alles total toll und mit der bin ich auch super klar gekommen, habe weiter meine Therapie gemacht und bin dann auch erstmal längere Zeit clean gewesen. Ich bin dann so meinen Weg gegangen und alles schön und gut, aber irgendwie war ich dann doch wieder nicht ehrlich zu mir, habe dann wieder einen leichten Rückfall bekommen, bin dann in eine Kurklinik gegangen, also habe dann Hilfen bekommen und habe mich über die Krankenkasse in eine spezielle Therapie für junge Erwachsene oder erwachsene Menschen einweisen lassen. Das sollte eine Kur sein und dort war es auch sehr schön. Also ich habe gesagt, das war schon irgendwo ein Beitrag für mich, dass ich gemerkt habe, ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe ein tolles Leben gehabt dort, ich war da 6 Wochen.
Ja.
Aber es war auch alles wieder mit dem Essen, es war alles du musst so und so viel essen, du musst so und so viel zunehmen. Es war alles wieder dieser Druck und dieser Zwang und diese Kontrolle.
Kontrolle und Zahlen, ja.
Alles nur mit Zahlen, alles nur mit Zählen, Kalorienangaben, alles muss genau so gegessen werden, wie es dir vorgeschrieben wird. Alles muss genau so zugenommen werden, wie es dir vorgeschrieben wird. Also es war im Prinzip eine schönere Version von dem, was ich davor durchgemacht habe.
Ich möchte da eine Frage stellen, weil mich das einfach interessiert. Wurde da nie quasi der Körper mit einbezogen im Sinn von, nimmst du dein Hungergefühl wahr oder nimmst du dein Sättigungsgefühl wahr oder was magst du heute oder wie geht es dir heute oder wie fühlst du dich wirklich als Gefühl, nicht nur als quasi abgehakt, da muss ich noch was eintragen, damit es dann am Schluss irgendwie in diesem Protokoll stimmt und ich diese Stufen wieder erreiche. Hat das stattgefunden? Ein bisschen, wenig, viel oder gar nicht?
Kaum. Also es wird kaum gefragt, wie es dir wirklich geht, wenn, dann wirklich von den Mitpatienten her. Ja. Aber mehr oder weniger, du hattest natürlich so, ich sag mal so Entspannungstherapie, Musiktherapie, was dem Körper gut tun sollte. Das war natürlich auch schön, das habe ich auch genossen. Ja. Aber ich sag mal, in Bezug auf mein seelisches oder mein psychisches Dasein, du hattest zwar auch mal eine Psychotherapie oder Gesprächstherapie, aber da wurde nur drauf geguckt, okay, warum bist du in dieser Magersucht? Was ist da passiert früher vielleicht? Was können wir da vielleicht aufarbeiten? Aber wie geht's in deinem späteren Leben weiter? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Hast du ein Hungergefühl? Hast du ein Sättigungsgefühl? Da wurde nicht drauf geachtet. Es wurde einfach nur drauf geachtet, du nimmst zu. Du isst, sieht alles total toll aus. Du hast wieder einen normalen Körper. Du siehst nach außen hin super aus. Und wenn du dein Zielgewicht erreicht hast, dann darfst du gehen.
Bist du quasi frei. Krass. Lass uns noch ein bisschen weitergehen. Dann bist du wieder raus, hast, ich sag mal, einfach dein Leben gelebt. Du hast, dein Körper hat dir verschiedene Male Zeichen gegeben, dass es ihm immer noch nicht gut geht mit Mandelentzündungen, mit auch wieder Knieproblemen und so, oder? Wie war das für dich, also quasi in dieser Zeit, wie hast du deinen Körper wahrgenommen? Hast du den gespürt? Hast du mal auf ihn geachtet? Oder einfach, okay, jetzt habe ich Magen-Darm-Probleme, jetzt habe ich Mandelentzündung, gehe ich zum Arzt, er soll mir was geben, nehme ich Medikamente und dann ist wieder gut? Oder hattest du da schon so einen Hauch von, ich könnte mal auf meinen Körper hören? Oder damals noch nicht?
Tatsächlich damals noch gar nicht so extrem. Ja. Also ich war so in meiner Welt gefangen. Ich habe gesagt, ich mache alles, was die mir sagen.
Ja.
Ich nehme Medikamente, ich habe Mandelentzündung, ja, woher kommt das, weiß ich auch nicht. Ich habe Knieprobleme, ja, ich gehe zum Arzt, der Arzt wird mir schon was geben, alles gut, alles schön, ich will mein Leben leben und ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Letzten Endes war es mir immer noch wichtig, dass ich gut aussah, dass ich schlank war, habe angefangen nach dieser Klinik dann, wo ich dann da auch war, extrem viel Sport zu machen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe gemerkt, ich möchte nicht in diesem Zwang und in diesem Druck leben, ich möchte schon essen, was ich will, aber ich habe gesagt zu mir, okay, Michaela, du kannst nur essen, was du willst, wenn du dafür so und so viel Sport machst, um quasi genügend Kalorien frei zu haben, die du zur freien Verfügung wählen kannst.
Genau, das ist wieder Kontrolle. Ja. Nicht deinem Körper einfach sagen, ja, komm, ich schenke dir ein Stück Torte, genieße es und lass uns danach aufs Sofa sitzen und nichts tun. Ja, das ist extrem. Wie war es danach so mit Job, Freund? Hast du da wieder jemanden kennengelernt, wo du jetzt zusammen bist, wo du auch ein Leben leben konntest?
Genau, also ich habe dann 2019 habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, mit dem bin ich auch zusammen und wir wohnen auch zusammen, habe ich glaube ich eben schon mal am Anfang erzählt. Und Also ich sag mal so, es war immer so, ich habe vor ihm anfangs tatsächlich mich auch etwas versteckt. Ich habe erzählt, ich hätte Magersucht gehabt. Ich habe das immer verneint. Ich habe gesagt, ich habe das gehabt und ich bin geheilt. So, und ich habe nach außen hin immer alles perfekt aussehen lassen, weil ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch wieder eine normale Figur. Ich war sportlich, hatte Muskeln aufgebaut. Man hätte es mir so nicht angesehen. Ich war immer schlank, ja.
Ja.
Aber ich sag mal sportlich schlank, durchtrainiert,
Ja.
ja. Ich habe extremst auf meine Ernährung geachtet und ich habe immer einfach gesagt, ich mache das, weil ich das so toll finde, weil ich das so
Genau.
schön finde,
Ja.
weil mir das total viel Spaß macht. Habe ich immer gesagt.
Ja.
Und dann hat man mir das geglaubt, dann war das auch in Ordnung. Ja, und dann habe ich, genau, habe ich dann auch, ich arbeite ja beim Friseur und das war alles total schön und ich habe mich da auch total abgeholt gefühlt. Ich hatte einen tollen Freund und mal die Beziehung zu meinen Eltern wurde so langsam wieder besser und zu meiner Schwester und meine alten Freunde, die wurden dann auch wieder so, ich sag mal, wir hatten uns dann wieder angefreundet und ich war mehr wieder, ich sag mal, so ein bisschen mehr ich selbst, ja
Lebendiger,
schon.
ja.
Aber ich war halt einfach, also ich sag mal so, ich habe mich akzeptiert, so wie ich war, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich habe mich nicht angenommen, ich habe immer gesagt, ich muss damit jetzt einfach leben, mit
Hast du
dieser
deinen
Krankheit.
Körper, hast du deinen Körper gern gehabt? Hast du ihn geliebt
Nein.
oder geehrt oder geachtet oder
Nein.
umsorgt?
Nein, gar nichts.
Ja.
Ich hab jedes Mal überall nur noch mehr Stellen gesucht, die ich hässlich finde, die ich scheiße finde, die ich habe geguckt, boah, da hast du Streifen und hier hast du dies und hier hast du das und alles ist da, hast du einen Pickel und ich habe immer was gesucht und irgendwann habe ich versucht, das Spiegelbild zu meiden, weil ich gesagt habe, das geht nicht, das kannst du nicht, das willst du nicht und genau. Und irgendwann habe ich dann aber einfach, es ging nicht mehr. Mein Partner hat da mehr und mehr mitbekommen, wo wir auch zusammengezogen sind. Okay, Michaela, das stimmt irgendwas nicht mit dir. Das kann nicht sein, dass da nichts mehr ist, dass du die Magersucht komplett los bist. Er
Ja.
hat das halt auch so dann gemerkt. Aber da muss ich auch sagen, also mein Freund ist der Beste.
Das ist
Der steht
schön.
100,
Ja.
1000 Millionen Prozent hinter mir. Der sagt immer zu mir, er wird mich bis ans Ende der Welt fahren, wenn mir
Ja.
das gut tun würde, damit ich gesund wererde. Genau, also der steht wirklich total hinter
Sehr
mir
schön.
und ich habe dann, als ich dann wirklich auch, ich sag mal, ich habe dann auch noch so ein paar Sachen in der letzten Zeit, es sind noch so ein paar Sachen dann vorgefallen. Also das Vorgefallen natürlich auch schön, aber was gleichzeitig für mich auch wieder mit Druck und Stress verbunden war. Ich hatte dann noch mal eine ganz, ganz krasse Knie-OP, da bin ich dann noch mal zurückgefallen und bin auch über ein halbes Jahr ausgefallen und habe da sehr lange dann auch wieder, konnte keinen Sport machen. Das war schon wieder für mich dann
Oh, ja.
Katastrophe und furchtbar, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Mein Körper, der war natürlich dann auch, weil er einfach, ja, ich sag mal, jahrelang unterernährt war, ist er wahrscheinlich, hat er für alles länger gebraucht, wie
Klar.
jemand, der, ne, komplett normal ist. Ich habe dann auch ganz schlimme Probleme während der OP gekriegt und ich hatte ganz Probleme mit Blutverlust und das war ganz, ganz schlimm. Und ja, und dann bin ich tatsächlich mit meinem Freund zusammengezogen. Ich bin dann von zu Hause ausgezogen. Wir sind in eine eigene Wohnung gezogen. Und das ist halt so ein kleines bisschen weiter weg von dem, wo ich halt ursprünglich herkomme. Und habe dann halt auch gesagt, jetzt möchte ich halt auch gerne mal einen Komplettabwasch machen, möchte auch mal einen neuen Job haben, habe einen Jobwechsel gemacht, auch noch weiter in der Friseurbranche, aber einfach eine neue
Ja.
Filiale. Weil es auch einfach näher für mich war, vom Fahren
Ja.
her. Ja, das sind so einschneidende Punkte in meinem Leben gewesen, die alle mit Stress verbunden waren, wo ich irgendwie nicht so ganz mit klargekommen bin. Und dann bin ich halt, ja, ich sag mal, Mitte, Ende letzten Jahres nochmal abgerutscht in die Magersucht, also nochmal in so einem Loch. Ich sage immer dazu, ich bin in ein Loch gefallen. Ich habe dann angefangen, gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ich habe nicht so Hunger und ich fühle mich irgendwie nicht und war ganz schlimm, schlecht drauf, hatte total mit Depressionen zu
Ja.
kämpfen und mit ja, mit auch, ich sag mal, Probleme, mich meinem Partner hingezogen zu fühlen. Klar. Also mich, das, was halt dazugehört, so diese sexuelle Anziehung, war halt einfach weg. Ich konnte nicht mehr.
Kann man ja auch nicht mehr. Also was willst du mit deinem Körper, der kaum mehr da ist? Was willst du mit deinem Körper, den du nicht nährst, den du selbst nicht achtest, den du nicht umsorgst, den du nicht ehrst? Wie willst du da irgendwie mit einem anderen Menschen in Verbindung gehen, wenn dein Körper für dich irgendwie nichts wert ist? Oder eben, was soll das?
Genau.
Und wie war das für deinen Partner? Ist der, du hast gesagt, das steht zu 1 Million% hinter mir. Wie war das jetzt die letzten paar Monate für ihn?
Also für ihn, er hat total mitgelitten. Also alle haben mitgelitten, mein Partner, meine Familie, meine Freunde, alles. Aber mein Partner ist natürlich der Mensch, der mich jeden Tag sieht, der immer bei mir ist. Der hat unwahrscheinlich mitgelitten, aber gleichzeitig unwahrscheinlich viel Stärke gezeigt. Der hat, auch wenn er wusste, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, mir, ich sag mal, die Sachen zu geben, die ich dann gerade in dieser Magersucht will. Ja. Aber allein, dass er nicht wollte, dass es mir so schlecht geht, hat er mir das alles gegeben. Also er hat immer hinter mir gestanden. Er hat gesagt, ich mache dir niemals Druck, dass du gesund werden musst. Ich werde auf dich warten, auch wenn du sagst, ich möchte nochmal weg, auch wenn du sagst, ich möchte nochmal zu meinen Eltern ziehen oder egal was. Also er hat gesagt, ich tue alles für dich. Mega. Und also er hat bis heute noch auf mich gewartet und er macht bis heute auch alles, was in seiner Macht steht und geht weiterhin, ich sag mal, weil ich jetzt auch schon länger krankgeschrieben bin, mehr oder weniger für uns beide arbeiten. Und also er ist da ganz, ganz klasse.
Sehr großzügig. Und das ist wichtig, dass du das anerkennst, dass dir das, also es ist dir ja bewusst. Und dass es aber wichtig ist, dass ihr, also dass auch er, ich sag mal, sich Hilfe sucht im Sinn von, eben, was kann ich tun? Weil oft, er kann gar nichts tun für dich eigentlich, weil du musst den Weg allein gehen. Also quasi, er kann dir sagen, du bist schön oder ich liebe deinen Körper oder ich mag dich so, wie du bist, aber das nützt dir nichts, wenn du es selbst nicht fühlst oder wahrnimmst. Aber es ist natürlich extrem wertvoll, auf der anderen Seite, wenn man einen Partner hat, der einfach da ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Cool. Ja, also das ist extrem schön und extrem wertvoll, also dass du da auch achtsam damit umgehst, auch ihm zwischendurch mal sagst, wie dankbar du bist für ihn. Das ist etwas ganz Wichtiges, einfach auch für die Partner, dass die wissen, das ist nicht selbstverständlich und dass sie aber allenfalls auch wissen, dass es nicht dass der allergrößte Teil nicht in ihrer Macht steht. Das ist zum Beispiel etwas, warum ich auch vor einigen Monaten die Calls für Angehörige ins Leben gerufen habe, wo ich Angehörige abhole, mal einfach schaue, was haben die so für Sorgen, weil die teilt er nicht mit dir, seine innersten Sorgen, weil er dich ja nicht damit auch noch belasten will. Aber dass diese Angehörigen, ob das jetzt Eltern sind oder Partner oder Ehemänner, dass die lernen, zu verstehen, um was es geht, wo ein Teil von ihnen mit kreieren kann, wo aber auch ihr Teil nicht gefragt ist oder auch nicht gebraucht wird. Das ist ganz wichtig. Und ja, jetzt möchte ich so ein bisschen, wir sind schon bald eine Stunde dran, ich möchte noch ein dahin kommen eigentlich schlussendlich, warum wir jetzt hier sind. Warum kennen wir uns? Was ist, also du bist Anfangs 2022, da bist du abgerutscht wieder, quasi eben arbeitsunfähig, krankgeschrieben. Du hast gesagt, ich mag eigentlich nicht mehr, aber was mache ich jetzt?
Genau.
Respektiv, was machst du hier mit mir?
Genau, ich bin dann, wie gesagt, abgerutscht. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was ich tun sollte. Und ich habe dann überlegt, okay, Michaela, was machst du? Schreibst du dich nochmal für eine Klinik ein? Ich war letzten Endes auch so weit, dass ich gesagt habe, ich bin manchmal zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, oder zu meinem Freund, steck mich irgendwo hin, mache irgendwas, dass es mir besser ging, weil ich so am Verzweifeln war, ich konnte einfach nicht mehr. Und ich bin dann auch teilweise einfach so zusammengebrochen, weil ich so geweint habe, weil ich mich über mich selbst so geärgert habe, dass ich wieder da war, wo ich niemals mehr eigentlich hinkommen wollte, aber trotzdem war ich wieder da, weil ich nie ehrlich war zu mir selber und zu meinem Körper. Und habe mir dann auch schlussendlich ganz viele Podcasts immer angehört und auf Social Media immer geguckt und auch mich verglichen und so, was natürlich dann auch wieder blöd war. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe dann ganz zufällig, ich habe einfach bei Podcasts eingegeben, tatsächlich raus aus der Essstörung oder Tipps für Magersüchtige, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann stand da auf einmal raus aus der Bulimie, zurück ins Leben mit Andrea Ammann. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist ja, du hast zwar keine Bulimie, aber geh einfach mal drauf. Und dann bin ich da draufgegangen, ja, und dann habe ich mir deinen ersten Podcast angehört. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube tatsächlich, dass es das war, raus aus der Bulimie, zurück ins Leben ohne Gewichtszunahme, weil das war natürlich was, was mich in dem Moment das erste angesprochen hat, ne, weil ich ja noch so, ja, ich sag mal so ein bisschen so diese Gedanken hatte. Ja. Und habe mir den Podcast angehört und habe gedacht, Moment, irgendwie, das ist aber anders. Also das ist anders wie das, was ich immer gehört habe. Also Andrea hat es selbst durchlebt, hat auch eine Magersucht gehabt, ist zwar dann in die Bulimie gerutscht, aber hat die Krankheit selbst durchlebt und sie hat es geschafft, da rauszukommen, alleine. Wie geht das? Ich will das auch. Und so viel, also man hört bei dir einfach in diesen Geschichten, in diesem Podcast. Ich habe dann dir auf Instagram gefolgt, habe mir YouTube-Videos angeschaut, habe dir auf Facebook gefolgt. Also ich habe irgendwie total versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen und habe auch nicht aufgehört damit und habe mir alles angehört von dir. Und ich war immer ganz, ganz energisch und ganz froh, wenn wieder ein neuer Podcast kam. Hab dann auch recht schnell für mich angefangen, die ganzen Methoden, die du und die Tipps, die du da gibst, umzusetzen. Hab mir wirklich angefangen, immer positive Sachen rauszuschreiben am Tag, wofür ich dankbar bin, was meine Ziele sind, was ich erreichen möchte. Hab mir positive Glaubenssätze an den Spiegel gehängt und hab meine Waage weggepackt, hab meine Essenswaage auch weggepackt, also dass ich nichts mehr abgewogen habe. Okay. Und ja, und ich bin dann irgendwie, also der Punkt, der Tag, wo ich deinen ersten Podcast gehört habe, hat sich in meinem Leben sehr viel verändert. Also da war auf einmal irgendwie, habe ich mich verändert. Das hat auf einmal wie, als wenn da so ein Schalter so Klick gemacht hätte. Der wäre irgendwie umgelegt worden in meinem Kopf. Und meine Gedanken und meine ganzen Zwänge und Glaubenssätze, wo ich vorher so gefangen war, das war auf einmal alles positiv, anders. Also, ich kann es nicht beschreiben. Ja. Es war auf einmal, es hat sich alles leicht angefühlt, glücklich angefühlt, ich habe mich verstanden gefühlt, ich habe gemerkt, ich muss das gar nicht machen. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Und ich habe halt, wie gesagt, Andreas Programm momentan noch nicht. Also ich bin noch nicht in ihrem Programm drin, aber ich habe alles alleine durch die Podcasts und Tipps, die sie dort gibt, weil das alleine ist schon unheimlich viel wert, für mich mein ganzes Leben innerhalb von 5 Monaten selbst reflektiert. Ich habe angefangen, normal zu essen, mir was zu gönnen, auch mal ein Stück Kuchen. Und es ist einfach nichts passiert. Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht auseinandergegangen, ich lebe noch. Aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich und zufrieden und ich lache und ich fühle mich einfach so wohl. Ich fühle mich so wohl und ich gucke in den Spiegel. Natürlich habe ich auch manchmal meine Tage, wo ich denke, wo ich meinen Körper immer noch bewerte, weil ich mache das natürlich noch nicht so lange. Ne? Also es fällt mir schwer, aber gleichzeitig entschuldige ich mich auch bei meinem Körper dann wieder. Aber es ist einfach so, den größten Teil, wenn ich am Spiegel vorbeigehe und ich gucke da rein, dann sage ich, hallo Michaela, zurück, hallo Michaela, herzlich willkommen zurück im Leben und du bist schön, wundervoll und perfekt, so wie du bist. Mega. Und das, was ich jetzt noch dazu sagen will, was ganz merkwürdig ist oder was total interessant ist, ich gehe raus in die Welt und ich habe total die positive Ausstrahlung, weil es mir von innen her gut geht. Und jeder, der mir entgegenkommt, sei es beim Spazieren jemand einkaufen, ich habe das Gefühl, die Leute, die strahlen mich an. Weil ich von innen das Glück herausstrahle, strahlen mich die Leute auch an.
Genau.
Meine Mama und mein Partner, meine Eltern, die haben gesagt, das stimmt mit dir nicht, Michaela, was ist los? Ich kenne dich gar nicht mehr wieder, du bist so glücklich, du bist so zufrieden.
Geil. Genau. Ja. Und genau das ist es. Und ich glaube, hier ist ja ein wunderschöner Abschluss im Sinn von, bist einfach so zufrieden oder glücklich, ich kenne dich gar nicht so. Aber genau das ist es ja. Es geht nicht um Zahlen, es geht nicht um Kontrolle, es geht nicht um Druck, sondern es geht darum, dieses Gefühl wieder zu fühlen, quasi die Verbindung zu mir. Und ich weiß, Michaela, dass du auf dem Weg bist und weil ich einfach dich so mag und irgendwie keine Ahnung, warum wir da in Verbindung gekommen sind und ich ein Stück weit dich ausgewählt habe, ist, weil ich das wahrnehme. Ich arbeite viel energetisch und ich nehme das einfach wahr. Ich muss nichts wissen im Sinn von, okay, die jetzt, aber manchmal gibt es Frauen, da nehme ich ganz viel mehr wahr an den Fähigkeiten, an den Möglichkeiten, als die es überhaupt schon sehen bei sich. Und ich habe mit der Michaela was ganz, ganz Wundervolles ausgemacht, und zwar, dass sie jetzt ein halbes Jahr in mein Programm kommt und Tagebuch schreibt. Und dieses Buch werden wir dann veröffentlichen. Also ihr werdet von der Michaela weiterhin hören und lesen, weil das einfach so wertvoll ist, weil genau das der andere Weg ist, wo sie gesagt hat, ich habe den ersten Podcast gehört und dachte so, das ist ganz anders. Ich soll keine Waage haben, ich muss die Waage sogar entsorgen, das Essen nicht abwiegen, keine Kalorien zählen. Wow, wo bin ich denn da gelandet? Und das ist die Freiheit. Das ist die Freiheit, mit der ihr wirklich frei werden könnt. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich jeder Frau mit Bulimie, mit Magersucht, mit Binge-Eating, mit Essstörung, mit Mischformen, das sind ja meistens Mischformen, die sich irgendwie abwechseln oder so, von Herzen wünsche. Weil diese Freiheit, 24. Mai, 18 Jahre, ich bin jetzt 18 Jahre clean, vor 18 Jahren habe ich das letzte Mal gehört, und Achtung, vor 18 Jahren war ich am Punkt, wo ich gesagt habe, entweder bringe ich mich um oder ich höre auf. Oh, jetzt kriege ich gerade wieder Gänsehaut, echt. Meine kleine Tochter ist da am Büro nebendran und spielt. Die großen zwei, die sind jetzt 21 und 18. Ich habe Gänsehaut. Ich war an dem Punkt heute vor 18 Jahren und habe gesagt, scheiße, diese zwei kleinen Mädchen, die können nichts dafür. Die sind jetzt 18 und 21, sind jetzt gerade in ihre eigene Wohnung umgezogen gestern. Wunderbare junge Frauen daraus geworden und das berührt. Und das ist das, was ich weitergebe. Boah, jetzt muss ich gerade schauen, dass ich keine Tränen kriege. Mega schön. Und das ist das, warum ich das tue. Warum ich auch diese Podcasts mache, weil ich allen Frauen da draußen Mut machen will, weil ich aufzeigen will, dass es andere Wege gibt als Kontrolle, als Druck, als Zahlen, als quasi Pläne. Wenn du das erreichst, kriegst du dieses Stück Freiheit zurück. Nein, schenken wir uns doch die Freiheit selbst zurück. Erlauben wir uns, frei zu sein. Und gehen wir einfach diesen Weg. Jetzt bin ich gerade ein bisschen berührt. Heieiei. So schön. Aber
ich auch. Ich auch.
Ja.
Du, weil das wir auch gerade heute an diesem Tag zusammengefunden haben.
Es war mir gar nicht bewusst. Ich habe jetzt gerade auf das Datum geschaut. Und das ist echt. Ja, ich denke immer wieder, ich bin froh, habe ich mich damals entschieden, aber es war wirklich knapp. Also ich war wirklich so weit, dass ich gesagt habe, scheiße, ich bringe mich um, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich aber diese zwei kleinen Mädchen gesehen, die waren damals 3 und halbjährig. Da habe ich gesagt, die können nichts dafür, dass ich irgendwie ein Problem habe. Und ich bin so froh und so dankbar und wirklich von Herzen einfach glücklich, dass ich das gewählt habe und dass ich auch jetzt die letzten vielen Jahre das aufgebaut habe und wirklich meine Passion ist, ganz, ganz viele Frauen frei werden zu lassen, diesen Weg zu ermöglichen, weil ja, ich weiß, was es heißt. Ich war 20 Jahre in der Bulimie gefangen, ich hatte vorher Magersucht und das ist kein wirkliches Leben. Das ist einfach Funktionieren und Existieren, aber es ist Lebenszeit wegschmeißen, so tun, als ob, ein Scheinleben. Und das ein Leben, das ein Leben ist, das strahlt man. Da wie die Michaela, die jetzt quasi wieder strahlt. Und man sieht es dir an. Ich sehe das manchmal, wenn Frauen bei mir starten für ein halbes Jahr und ich die vielleicht 2-3 Monate nachher, dann sage ich, hast du dich mal im Spiegel angeschaut? Hast du mal deinen Ausdruck wahrgenommen? Du hast einen ganz anderen Ausdruck. Die Gesichtszüge zum Beispiel, die werden viel weicher, viel liebevoller, weil vorher ist ja alles so hart und unter Druck und kontrolliert und das ist so. Und dann wird plötzlich alles weicher und diese Liebe aus den Augen, die irgendwie strahlt, die können wir einfach in die Welt tragen und alle können gratis davon nehmen, weil das kostet nichts. Also die Menschen anstrahlen, irgendwie diese Energie aussenden, das kostet nichts. Und ist auch nicht anstrengend. Und das ist das, was ich mir von Herzen wirklich für einfach jede Frau wünsche. Und dir, Michaela, ein unglaublich herzliches Dankeschön für deinen Mut, für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Und wir werden in Verbindung bleiben. Wir werden auch ganz was Cooles kreieren in den nächsten 6 Monaten. Vielleicht auch weiter werden wir sehen, was da noch alles daraus entsteht. Und ich bedanke mich bei euch Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche allen Frauen von Herzen einfach, dass ihr den Weg geht mit aus der Essstörung raus, egal was. Geht den Weg zurück ins Leben. Er lohnt sich immer, zu jeder Zeit, egal ob 18, 20, 25, 30, 40. Ich habe sogar 62-jährige Frauen bei mir in meinem Programm. Es ist alles möglich und es lohnt sich immer, weil auch mit 62 hast du noch 35 Jahre vor dir. Also es lohnt sich immer. Und folgt mir auf Instagram, abonniert diesen Kanal, dass ihr weitere schöne Geschichten hören könnt, weitere Impulse von mir auch immer wieder kriegt. Und habt einen wunderschönen Nachmittag und alles Liebe.